Das ist der Polit-Tag, der Podcast, wo sich Nationalratskandidierende von der SP Kanton Zürich vorstellen. Heute mit der Jacqueline Badran. Herzlich willkommen zum Polit-Tag. Mein Name ist Raphael Mörgeli und mein Gast heute ist Jacqueline Badran. Herzlich willkommen, Jacqueline.
Hallo.
Du bist ja seit 2011 SP-Nationalrätin und du bist Unternehmerin, hast ein eigenes Unternehmen und bist von Haus aus Biologin und Ökonomin. Wir kennen uns zwar schon ein bisschen, Jacqueline, aber meine erste Frage ist immer, wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat?
Ich bin Jacqueline Badran. Ich bin, ich muss immer rechnen, 57. Warum ich für den Nationalrat kandidiere, ist nicht, weil ich ein Pöstchen will oder will behalten. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Sondern ich habe 2011 eigentlich sozusagen eine Art Müsse auf Bern, um in der Immobilien- und Bodenpolitik etwas zu bewirken. Es ist namentlich um die Lex Koller gegangen. Und die habe ich vor der Abschaffung bewahren. Und das ist besser von Bern ausgegangen, wie das vom Zürcher Gemeinderat ausgeht. Und darum bin ich eigentlich auf Bern. Und ich habe dort immer noch eine Mission to accomplish. Und das gerade in der Boden- und Immobilienpolitik. Und das.
Auf die Mission können wir jetzt gerade. Wie kann ich mit dir über das Thema reden? Bei dir ist ja eben Boden, du hast es schon ein bisschen angesprochen, eine Herzensangelegenheit.
Ja.
Jetzt aber für viele tönt Boden ziemlich lame. Also wie erklärst du den Leuten, dass es etwas Spannendes ist und wie erklärst du den Leuten, dass die Bodenpolitik etwas mit ihnen zu tun hat?
Ja, also spannend ist es nicht einfach mal per se. Und um spannend geht es eigentlich auch nicht. Also ich mache das nicht zu meiner Spannung, sondern es ist einfach essentiell. Mein Boden ist ein Grundgut. Jeder muss es konsumieren. Nur schon, dass du draufstehst. Wenn du nicht auf dem Mars wohnst, dann konsumierst du da auf der Erde Boden. Und das ist Zwangskonsum. Das heisst, wir haben eine hundertprozentige Betroffenheit. Und es gibt nichts, kein anderes Gut, auf dem man so viel Geld machen kann. Das ist das grösste volkswirtschaftliche Gut, das wir haben. Und nur schon durch das, dass es Besitz ist, machst du eben Geld.
Du schreibst auf deiner Webseite, man muss mehr Gemeinschaft in das Thema reinbringen. Und übersetzt heisst das auch mehr staatseigene Boden, würde ich sagen. Und viele schreckt aber ja bei dem Wort Verstaatlichung zum Beispiel zurück. Aber trotzdem willst du mehr Staat im Boden. Wie soll das funktionieren?
Nein, es ist die Frage der Eigentumsverhältnisse. Oder? Das ist so ein bisschen, die bürgerliche Revolution hat die Eigentumsverhältnisse geändert. Damals hast du Königin und Fürsten gehabt, mit Grossgrund besetzt. Die Leute mussten die Zehnte abgeben. Also das ist die berühmteste Bodenrente, die es gibt, die Zehnte auf dem Boden. Abgeben. Und das hat man eigentlich in der bürgerlichen Revolution überwunden. Und der Boden ist wieder zurück in die Allgemeinheit geflossen.
Und heute?
Und das ist wieder reprivatisiert worden an Einzelpersonen. Und heute gibt es immer mehr eine Akkumulation in wenigen Händen. In der Schweiz ist das jahrelang in ganz vielen verschiedenen Einzelpersonen gewesen. Dann ist es okay, wenn sich die Bodenrente auf viele, viele verteilt. Sobald es sich akkumuliert, ist es problematisch. Und das ist ja speziell an der Schweiz, im Gegensatz zum Ausland, Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, die haben überall Grossgrundbesitz gehabt. Wir in der Schweiz haben die älteste Genossame, ist älter als 1291, also die sogenannte Gründung von der Urschweiz. Und dort hat man eben gemeinsam den Boden besessen. Das hat eine riesige Tradition in der Alpwirtschaft. Berner Burgergemeinden, wo man gemeinsam über den Boden besitzt und bewirtschaftet. Und das ist einfach ein super System.
Also eine uralte Schweizer Tradition, die man eigentlich wieder beleben sollte.
Unbedingt.
Gut, jetzt möchten wir dich aber auch noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Jetzt geht es um dich, würde ich sagen. Und zwar habe ich ein paar Sätze mitgebracht, die du gerne kannst vervollständigen. Etwas, was ich gerne perfekt würde können, ist
Französisch.
Das wichtigste politische Thema von unserer Zeit ist
die Bodenfrage. Das ist die grosse Frage von dem Jahrhundert. Die grosse wirtschaftspolitische Frage von dem Jahrhundert.
Und ich habe schon ein bisschen Ahnung, wo es wird durchgehen wird. In der nächsten Frage, wenn ich einen Entscheid könnte, undemokratisch durchboxen könnte, dann wäre das?
Das Kaugummi-Verbot.
Ein Kaugummi? Also in dem Fall ganz etwas anderes. Jetzt, Jackie, du hast an der HSG studiert, du hast ein Unternehmen, das ja nicht unbedingt gerade die SP-Glocke läuten lässt.
Aha, denkst du, genau. Das ist ein Klischee. Genau. Das ist ein falsches Klischee. Hast du gewusst, dass die meisten HSG-Vertreter in Bern in der SP-Fraktion sind? Mit Abstand.
Mit Abstand?
Mit Abstand.
Ich weiss jetzt gar nicht, ob das es, für was das spricht, weil ist das einfach wieder einmal ein Beweis, dass die SP völlig überakademisiert ist oder nicht?
Nein, das ist es. Aber ich wollte nur sagen, wegen dem Klischee. Und als ich im Gemeinderat war, hat die SP am meisten Unternehmerinnen und Unternehmer gehabt und die SVP die meisten Staatsangestellten. So viel zum Klischee.
Gut. Aber jetzt, meine eigentliche Frage ist ja eigentlich, warum bist du in die SP gegangen und hat das irgendeinen bestimmten Anlass gegeben, einen Grund? Wann war das? Erzähl mal.
Du meinst ja noch als Zürichberglerin, so wie du als Goldküsterin genau. Ja auch nicht bei der FDP bist.
Nein.
Ja, eben, ich bin als Kind irgendwie, habe ich einfach schon ganz früh so ein Gerechtigkeitsfimmel, kann man ja schon fast sagen. Und manchmal ist es auch vielleicht so übertrieben. Nein, eigentlich nicht. Ich finde Gerechtigkeit mega wichtig. Und irgendwie habe ich mich immer so ein bisschen stark gefühlt und das Gefühl gehabt, das war schon in der Primarschule, dass ich irgendwie so haben müssen, wenn irgendwie der böse Bub auf dem Pausenplatz den kleinen Verschupfte hat wollen abschlagen, habe ich mich dazwischen gestürzt. Das habe ich müssen, das habe ich nicht können kontrollieren. Und habe mich immer irgendwie so ein bisschen vor die Schwachen gestellt und heute empfinde ich das als Kind habe ich das einfach automatisch gemacht, heute empfinde ich das als Pflicht, sich vor die Schwachen, wie auch immer und warum sie auch immer schwach sind, irgendwie zu stellen. Und das ist, wie eigentlich, glaube ich, ein bisschen eine Charaktereigenschaft und die hat man nicht.
Aber wann war denn der Moment gewesen, wo du eben von der Mobbing-Gegnerin zum Parteimitglied geworden bist?
Es gibt immer Leute, die glauben, die Politisierung echt durch ein Ereignis. Das kann natürlich auch passieren. Der Irakkrieg hat ganz viele junge politisiert oder jetzt Klimadebatte wird
auch wieder. Es gibt immer wieder so Themen.
Genau. Es gibt immer wieder so grosse Themen, wo die Leute plötzlich irgendwie merken, man kann ja sich sein Leben gemeinschaftlich gestalten und ist nicht nur Opfer. Und wo dann wieder irgendwie die Stimme erheben. Und bei mir ist das viel subtiler und schleichender gegangen. Zum Beispiel, meine Lehrer haben mich politisiert, ohne dass das je haben wollen. Am Gymi zum Beispiel, mein Geografielehrer, hat mal einen Satz gesagt. Und das ist wahrscheinlich der Satz, der mich am meisten ever je politisiert hat. Die Hälfte von der Menschheit verbringt die Hälfte vom Leben damit, Wasser zu suchen und zu transportieren. Wow! Das ist mir so eingefahren für immer und ewig, wie unglaublich privilegiert wir da irgendwie sind, wo jederzeit den Hahn aufdrehen können und es kommt das überste Wasser irgendwie raus und dass die Hälfte von der Menschheit das nicht hat. Und das hat mich irgendwie, wahrscheinlich hat mich das fundamental politisiert, um irgendwie auch zu schauen, es gibt ja noch andere und andere Lebensrealitäten und nicht nur meine. Also weg von dieser egozentrischen Weltsicht. Und das ist wahrscheinlich politisch. Ja, und natürlich die 80er Jahre, klar, ich bin natürlich das Kind von den 80er Jahren, aber das ist
eigentlich ein bisschen als Anti.
Das wäre nicht funktioniert, wäre der Boden nicht schon da gewesen und eine bestimmte Sensibilität.
Also eigentlich ein rebellischer Akt in den 80er Jahren fast schon, oder? Ich meine, Reagan und Thatcher und so weiter, oder? Hat dich das auch beschäftigt, oder?
Ja,
das war ein bisschen zu weit weg gewesen.
Ja, genau, das war noch ein bisschen zu weit weg gewesen. Da bin ich irgendwie so 80, bin ich 18 gewesen. Das hat mich mega politisiert. Dort haben wir so eine Zukunftsausstellung gemacht. Und dort ist, und bei dieser Zukunftsausstellung hat es ein Climate Change Plakat gehabt, wo eingezeichnet war, alle Inseln, die untergehen und wo Klimaflüchtlinge, viele auf Weltkarten mit Klimaflüchtlingen, das ist 1980.
Kommt dem irgendwie bekannt vor?
Und ich bin vor diesen Plakat gestanden und dachte, was, das soll unsere Zukunft sein? Nein, das dürfen wir doch nicht zulassen. 1980.
Du bist jetzt 2 Legislaturen im Parlament gsi, nie mit einer linken Mehrheit, aber das haben wir ja auch noch nie gehabt. Was glaubst du, ist das Schlimmste gsi, wo die rechte Mehrheit durchgedrückt hat?
Ja, es sind ganz viele. Es ist eigentlich die Summe der Untaten, die es ausmacht. Und man muss schon sehen, wenn es so ganz, ganz, ganz übel wird, dann zeigt sich, warum es eine starke, starke SP braucht. Weil die übelsten Sachen haben wir können mit Referendumsdrohungen wieder kippen. Und zum Beispiel das Versicherungsvertragsgesetz oder zum Beispiel eine Franchise-Automatismus-Erhöhung, wo Millionen von Leuten mit unter- und mittleren Einkommen massiv getroffen hätte. Und dort lange, wenn die SP einfach sagt, hey, weißt du was, wenn ihr das durchboxt, wir machen das Referendum. Und das ist ein Grund, warum es so wichtig ist, dass es eine starke SP braucht, als Korrektiv, aber auch als Gestaltungsmacht. Und ich glaube, das Schlimmste ist, was jetzt durchgedrückt haben, wirklich unverfroren, selbst im Wahljahr, das ist die Möglichkeit, dass man die Rendite, die erlaubte, jetzt vervierfacht. Das sind Milliarden, die den Leuten dann mehr würden fehlen. Ganz konkret würden wir dann pro Wohnung, so im Schnitt, muss man sich vorstellen, nochmal um 500 Franken steigen pro Monat. Oder? Und das sind dann die gleichen, die schreien, die Energiewende kostet irgendwie 400 Franken pro Jahr. Schlimm, schlimm, schlimm. Die ziehen dann den Leuten über die Mieten 500 Franken pro Monat
aus. Nur, dass ihr das Klientel noch ein bisschen mehr abcashen jetzt.
Genau.
Was jetzt eben die Arbeit in dem rechten Parlament, du hast es angesprochen, eine von den Sachen, die man machen kann, ist das Referendum androhen. Ja. Aber das ist eigentlich nicht ein inhaltliches Argument.
Ja.
Kann man dann mit diesen Leuten dort in der Kommission oder so noch inhaltlich argumentieren und sie hören zu? Oder ist es einfach knallhart, man drückt es durch?
Es ist ein bisschen unterschiedlich, zum Beispiel in der Energiewende, wo ich sehr nah dabei war, weil ich bin in der Umwelt- und Raumplanungs-Energiekommission. Das war also schön, wie jetzt die SP, das war die SP, also gar niemand anders, wie wir das konzertiert haben. Und dort haben wir wirklich uns Allianzpartner aufgebaut aus BDP, CVP, ganz wichtiger Player gewesen, die Verbindung mit der CVP und natürlich Grünliberale und Grüne, das ist geschenkt. Aber dort haben wir dann wirklich auch mit einem souveränen Spiel zwischen dem Ständerat, wo ja andere Mehrheiten sind wie im Nationalrat, können das eigentlich wirklich sehr viel gestalten mit diesen Bündnispartnern. Aber mit der FDP muss man also sagen, das erlebe ich massiv eine Änderung, seitdem zum Beispiel Gabi Huber nicht mehr dort ist als Fraktionschefin. Erlebe ich, dass du nicht mehr mit denen kannst an den Tisch sitzen und Lösungen aushandeln. Vielleicht noch mit ein paar Ständeräten, darum funktioniert das im Ständerat, bei uns auch nicht. Und das ist sehr, sehr bedauerlich.
Also wir vom Bezirk Meil übernehmen keine Verantwortung von Beat Walti. genau, also, aber was du eigentlich provokanterweise jetzt da so sagst, höre ich raus, dass eigentlich nicht die Grünen die reale Veränderung in der Energiepolitik anführen, sondern die SP?
Ja, also das ist seit Jahrzehnten so. Wir sind äußerst grüne, also jetzt im europäischen Vergleich sind wir mit Abstand die grünste SP. Wir haben Exponenten, die schon mega die grüne Bewegung angeführt haben, wie eine Ursula Koch in den 70er, 80er Jahren, Anti-AKW, Climate Change und so weiter. Das sind Genossinnen gewesen. Die ganze Verkehrspolitik, 80er, 90er Jahre, Verlagerungspolitik, das war alles SP, Elmar Ledergerber und tätige Leute. Und was wir eben besonders gut können, also wir haben auch die besten Umweltpolitiker, gerade aktuell, oder? Die Grünen haben jetzt mal gerade mal einen, der Bastian Giraud. Aber was wir relativ gut können, weil wir ja immer Minderheit sind und das über eigentlich Jahrzehnte gelernt haben, ist Ideen übersetzen in Gesetzestext. Das ist Polithandwerk. Mhm. Und das können wir besonders gut. Und dann das Taktieren zwischen den beiden Räten, das ist nicht so einfach. Ich gebe ein Beispiel, das ist nämlich noch spannend.
Das Kurzes.
Ja, nein, wenn wir zum Beispiel im Nationalrat haben wir ja fiese Verhältnisse, oder? Dann bringt man einen Antrag ja nicht in der Nationalratskommission, zum Beispiel für die Energiewende, weil wenn du das dann verlierst, Dann ist es schwierig, das wieder aufs Tapet zu bringen. Also dann gibst du es deinen Ständerat und sagst, ihr bringt das ein. Und dann kommen die durch mit dem Anliegen und dann ist es für uns schwieriger, das abzuschiessen, wenn der, also für den Nationalrat schwieriger, wenn der Ständerat gesagt hat, wir machen es so.
Wenn die Chambre de Reflexion
und, schon voilà, und, hat, ja. Und dort haben wir eine SP-CVP-Mehrheit. Und das Spiel, das Dreieck zwischen Verwaltung, Nationalrat, Ständerat, das beherrschen wir einfach quasi aus der Not raus, weil wir immer aus der Opposition auch Gestaltungskraft wollen. Beherrschen wir einfach gut. Und das haben die Grünen schon strukturell, haben die das schon gar nicht. Und vielleicht ist es einfach so, dass sie, weil sie auch ein bisschen weniger sind, das Polithandwerk nicht ganz so gut beherrschen.
Ja, das ist sehr spannend, immer dir zuzuhören. Du erzählst viel, aber jetzt möchte ich gerne ganz, ganz, ganz konkret werden. Und zwar mit Ja-Nein-Fragen.
Bin ich nicht gut.
Genau, es ist eigentlich relativ einfach. Du hast nur zwei Möglichkeiten zum Antworten. Und ich bitte dich auch, bei denen zu bleiben, bis jetzt haben das alle sehr, sehr, sehr gut befolgt. Gut, ich fange an mit der ersten Frage parat.
Ja.
Sollte die Schweiz der EU beitreten?
Nein.
Willst du einen Impfzwang?
Ja. Also nicht für alles, aber für die, die epidemisch sind und man kann eine Epidemie ausrotten, also dann ja.
Also ja. Sollen wir 5G-Technologie ausbauen?
Ja.
Muss man die Armee abschaffen?
Nicht mehr.
Das Leben so mal durchgehen. Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus?
Ja.
Sollen wir E-Voting stoppen?
Ja.
Sollen wir religiöse Dispensen vom Unterricht erlauben?
Ja.
Sollen wir Burkas verbieten?
Das ist mir völlig wurscht. Das ist so kein Thema.
Sollen wir alle Drogen legalisieren?
Alle?
Alle?
Alle? Ja, ja.
Das ist es
ja. Einer, ja.
Einer, ja. Also gut. Gut, Jackie, du hast es geschafft. Wir sind schon am Schluss. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Sehr gerne und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg.
Ja.
Bei der Wahl, uns allen und am 20. Oktober dann auch eben am Wahltag selber.
Ja, gern. Leute, gehen wählen. Wir brauchen einen Linksrutsch. Machen das möglich und unterstützen uns.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr wollen Jacqueline Badran unterstützen oder noch mehr wollen über sie wissen, dann können Sie auf ihre Webseite gehen, www.badran.ch. Das war es vom Politag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch mit meinem nächsten Gast.